Und jetzt wollen wir eine kleine Serie beginnen. Und für die Serie habe ich mir einen Gast eingeladen. Ich habe Julian hier. Julian, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Julian Veit, bin Facharzt für Anästhesiologie, habe die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin. Die meiste Zeit meiner Ausbildung habe ich in zwei großen Hamburger Krankenhäusern verbracht und bin jetzt so in der kleineren orthopädischen Klinik im Hamburger Speckgürtel beschäftigt, mache da nebenher noch so ein paar ambulante Narkosen. Und was mich eben so seit 2 bis 3 Jahren sehr umtreibt, ist der Klimawandel und die Nachhaltigkeit, speziell in der Anästhesie. Also zum einen geht es halt darum, welche Auswirkungen haben wir auf den Klimawandel, welche Emissionen werden durch uns verursacht oder wo tragen wir unseren Teil dazu bei, aber auch auf der anderen Seite, wie beeinflusst der Klimawandel, die Gesundheit der Menschen und dadurch auch unsere Arbeit.
Super,
Genau.
super spannendes Thema. Darf ich dich fragen, wie bist du an das Thema rangekommen? Also wie bist du da reingestolpert?
Ja, ursprünglich begann es so, also ich war schon immer so ein bisschen ökomäßig unterwegs, durch meine Eltern bestimmt auch geprägt und dann habe ich selber Kinder bekommen und dann wurde das Thema auf einmal so präsent, ne, weil ich gedacht habe, ja, in welcher Zukunft sollen die denn leben? Und habe dann angefangen, so unser Privatleben ein bisschen aufzuräumen und auf den Kopf zu stellen und zu gucken, wo habe ich da Möglichkeiten, positiven Einfluss zu nehmen oder unseren CO2-Fußabdruck zu verringern. Und dann wurde ich in der Klinik gefragt, Julian, willst du nicht mal wieder Montagsfortbildung halten? Und ich dachte, ja, was mache ich denn für ein Thema? Soll ich irgendwie nochmal Notsectio aufgießen oder Muskelrelaxanz? Aber das kennen wir alles, das ist irgendwie langweilig. Da dachte ich ja, warum eigentlich? Ich kann ja mal gucken, ob es da auch irgendwie eine Relevanz gibt bezüglich des Klimas. Und damit habe ich eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet. Also es ist echt wahnsinnig, wenn man da anfängt, sich reinzulesen, wie viel da dann auf einen zukommt, dann auf einmal.
Ja, das Rabbit Hole, ne? Und
Genau.
wenn man nicht vorsichtig navigiert, dann geht man verloren. Aber manchmal ist dieses Verlorengehen ja auch ganz schön. Du bist ja auch mittlerweile engagiert in verschiedenen Organisationen. Magst du da ein paar Worte zu sagen?
Genau, nachdem ich meinen Vortrag gehalten hatte und da auch gemerkt hatte im Kolleginnen- und Kollegenkreis, dass da auch viel noch nicht bekannt ist, habe ich gemerkt, dass ich da auch Lust drauf habe, so ein bisschen aktivistisch tätig zu werden und habe mich dann bei Health for Future gemeldet. Das ist so der Ableger von Fridays for Future, die man ja auf jeden Fall kennt. Und diese Health for Future Organisation untersteht der Initiative Klimawandel und Gesundheit, die sich um alle Belange zu dem Thema im Gesundheitswesen kümmern.
Und da sind alle Gesundheitsberufe drin vertreten.
Genau, also ursprünglich begann das so vor 3 Jahren mit einem aus unserer Ortsgruppe hier in Hamburg auch, mit Jan. Der hatte das mehr oder weniger unter Doctors for Future gegründet und dann war aber irgendwann klar, die anderen Gesundheitsberufe müssen da auch mit rein und deswegen heißt es jetzt Health for Future und ist mittlerweile sogar eine internationale Organisation. Also es gibt verschiedene Ortsgruppen, die da engagiert sind, also auch aus der Schweiz und Österreich zum Beispiel und in Deutschland eben diverse Ortsgruppen, bei denen man sich auch gerne melden kann und sich mit einbringen kann, wenn das Interesse besteht, wird man auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen.
Ja, die Kontaktformulare, oder beziehungsweise die Kontaktmöglichkeiten, tun wir natürlich auch in die Shownotes. Also wenn ihr das hört und Interesse habt, euch da zu engagieren, vermitteln wir gerne.
Und eben, ja, genau, was ich da vielleicht noch dazu sagen kann, ist dadurch, dass durch diese Arbeit jetzt doch relativ viele Dinge entstanden sind. Also es ist wirklich total faszinierend, weil auf einmal so in meiner alten Klinik dann auch unter Initiative von Leuten, die da mit mir gearbeitet haben, die jetzt auch teilweise bei Health for Future sind, dann das Ganze Früchte getragen hat und jetzt zum Beispiel da auch Müll getrennt wird aufgrund dieses Engagements und
Hat sich denn deine eigene Arbeit dadurch geändert? Die Art, wie du Narkose machst, wie du im Krankenhaus arbeitest?
ja, Definitiv. Also in diversen Bereichen, muss ich sagen. Also viele wissen es ja wahrscheinlich schon, dass unsere volatilen Anästhetika hochgradig klimaschädlich sind. Davon bin ich weitgehend weg. Also ich verwende die kaum noch und nur mit der richtigen Indikation tatsächlich und dann wirklich auch als Minimal Flow Variante. Da können wir später nochmal eingehen. Und ich habe so meine ganzen Arbeitsschritte auch nochmal neu überdacht und bin dann auf einmal darauf aufmerksam geworden, wo ich doch viel Einmalmaterial verwende oder vielleicht auch Handschuhe anziehe oder so, wo es halt gar nicht notwendig ist. Ne? Also, dass ich versuche, Müll zu reduzieren.
Ich habe da eine schöne Anekdote zu. Also, ich bin da nicht so engagiert wie du, wobei ich das Thema mit zwei Kindern genauso wichtig finde und es mir genauso am Herzen liegt. Und ich hatte eine Angewohnheit, ich habe irgendwann mal, wenn ich eine Spinale steche, gelernt, mir den Punkt, den Zwischenraum mit einer Spritze zu markieren. Also Zweier Spritze oder Fünfer Spritze und dann Unterdruck und dann sieht man da so schön den Kreis. Ja. Das klappt auch super. Aber ein sehr geschätzter Anästhesiepfleger sagte zu mir, Torben, du achtest so drauf, kein Lachgas zu verwenden. Ihr wisst, bei uns in der Klinik gibt es noch Lachgas. Und so, und hier wirfst du jedes Mal eine Spritze weg und alle anderen schaffen, oder viele anderen schaffen es mit dem Fingernagel. Und ich dachte so, ja, du hast recht. Also eigentlich gibt es nicht eine Alternative. Es ist anstrengend, aber man muss halt wirklich seine eigenen Arbeitsschritte kritisch hinterfragen.
Genau, so sehe ich das auch, ja. Bei uns werden auch teilweise total ungefragt irgendwelche Sachen immer aufgerissen, die dann am Ende einfach nur da liegen, zum Beispiel zum ZVK legen oder auch bei den Regionalanästhesieverfahren. Da hast du dann die Hälfte des Sets, die da irgendwie rumliegt und gar nicht verwendet wird.
Auf jeden Fall, das ist natürlich, umso größer das Krankenhaus, solche Strukturen zu ändern, da wird es dann auch anstrengend. Aber auch, das heißt ja nicht, dass man diese Anstrengung nicht unternehmen soll. Ich sage nur, dass es dann schwieriger wird, wenn das über viele Jahre etabliert ist. Auf sein eigenes Handeln und seinen eigenen Verbrauch kann man ja dann noch sehr viel direkter einwirken.
Definitiv.
Wo stehen wir denn klimawandeltechnisch? Kannst du uns da einen Eindruck vermitteln?
Genau, also es ist so, dass wir mittlerweile global gesehen, die Temperaturen haben sich um 1,2 Grad erhöht im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und in Deutschland sind wir da sogar schon weiter bei uns, ungefähr 1,6 bis 2 Grad Temperaturerhöhung. Und dazu passt halt, dass es einfach durch diese steigenden Temperaturen einfach andere Wetterlagen gibt, also Extremwetterereignisse. Das merken wir gerade momentan durch diese extreme Dürre, die hier in Europa herrscht. Die Polkappen schmelzen, dadurch kommt es zu steigenden Meeresspiegeln und wir haben halt einfach auch extreme Niederschläge so als klimatischen Bedingungen. Durch den Klimawandel oder besser gesagt durch die Klimakrise, muss man ja fast mittlerweile sagen, wenn nicht sogar Klimakatastrophe, verändern sich eben auch so die Expositionswege. Also es gibt extreme Hitzen und Hitzewellen. Die Luftverschmutzung nimmt auch zunehmend zu. Jährlich sterben fast 400.000 Menschen in der EU allein aufgrund der Luftverschmutzung. Oh. Wir haben verunreinigtes Wasser, Veränderungen in der Vektorübertragung, also sprich die ganzen krankheitsübertragenden Mücken zum Beispiel, die kommen alle immer weiter vom Äquator weg, weil sie auch jetzt hier in unseren nördlichen Breitengraden mittlerweile angenehme Lebensbedingungen finden. Die Allergene nehmen zu, es gibt eine Verknappung von Nahrungsmitteln und das führt eben halt zu Hitzeschlag, Tod, vermehrte Atemwegserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu. Ja. Genau, dann diese vektorübertragenden Krankheiten wie Malaria, Dengue, Zika-Virus. Wir sehen mehr psychische Erkrankungen und haben ungünstige pränatale Einflüsse. Und das führt zum Teil auch eben zu einer erhöhten Mortalität.
Ja, ich gehe regelmäßig Blut spenden. Mhm. Und habe ich angegeben, dass ich in Österreich im Urlaub war und durfte ich kein Blut spenden, weil halt diese krankheitsübertragenden Mücken die Alpen überquert haben und Österreich in dem Blutspendedienst, wo ich war, als Risikogebiet für das Westnilfieber angesehen wurde oder der Teil Österreichs, in dem ich war.
Mega spannend, ja.
Und das ist, in Italien ist das wohl schon lange, südlich der Alpen ist das wohl schon lange angekommen, aber diese Überquerung der Alpen der Mücken ist wohl direkt, also ich habe es ja nachgelesen, direkt auf den Klimawandel zurückzuführen.
Ja. Das Gute ist, dass durch diese Trockenheit wahrscheinlich Malaria eher tendenziell eher mehr eingedämmt wird, aber diese anderen Dinge kommen dann halt mehr. Ja,
ja genau. Erschreckend, wenn man es sieht, also wir sehen es, wie du selbst sagst, ja tagtäglich, aber auch wenn man jedes Mal, wenn man es hört, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja.
Und ich meine, uns kommt dieser Sommer schon so super heiß vor und im Vergleich fand ich, war der letzte Sommer, kam mir eher kühl vor. Trotzdem war eben der letzte Sommer, also Juni bis August, der wärmste Sommer in Europa seit Anbeginn der Aufzeichnung. Und so geht es halt eigentlich immer weiter, ne, wenn man das guckt. Also diese ersten Male, jetzt brechen wir ständig irgendwelche Temperaturrekorde da in Pakistan mit 49 Grad. Letztes Jahr gab es in Madagaskar die erste Hungersnot, die wirklich alleine durch den Klimawandel verursacht ist. Das ist einfach verrückt, wenn man sich überlegt, dass diese Leute ja auch irgendwann da vielleicht gar nicht mehr wohnen wollen und dann ihr Land verlassen müssen aufgrund der klimatischen Bedingungen.
Ja. Und man muss ja sagen, im Endeffekt sind wir als Industriestaaten ja daran schuld, dass sie ihren Wohnraum verlassen müssen.
Ja.
Also zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil. Ja. Wir wollen auch über Anästhesie reden, beziehungsweise über Krankenhaus ganz allgemein. Wo stehen wir da?
Ich habe ein paar Zahlen rausgesucht, um das vielleicht auch anschaulicher zu machen, weil wir uns natürlich fragen müssen, wo genau stehen wir jetzt mit dem Gesundheitswesen und der Anästhesie? Also wenn man jetzt global die Treibhausgasemissionen sich anschaut, dann kann man so ungefähr sagen, dass 12% der Emissionen auf den Straßentransport zurückgehen, also Autofahren, LKWs und so weiter. Ungefähr in dem Bereich befindet sich auch der Energieverbrauch von Privathaushalten, also 11-12%. Die Tierhaltung sind ungefähr die Hälfte davon, so 6%. Und ganze Schifffahrt sind 2%. Und der Flugverkehr sind auch ungefähr 2%. Und das Krasse ist, dass wir mit dem CO2-Fußabdruck, also wenn ich CO2 sage, dann meine ich eigentlich immer Treibhausgase oder CO2-Äquivalent, weil das ja ein Mix aus vielen Treibhausgasen ist, aber CO2 ist irgendwie so ein bisschen besser im Gespräch.
Das Morphin.
Genau, das Morphin, richtig.
Morphin ist Potenz 1, CO2 ist Potenz 1 und alle anderen Treibhausgase müssen sich dran messen.
Und da hat eben das weltweite Gesundheitssystem je nach Quelle so ungefähr 5-10% an Anteil daran. Das heißt, das Gesundheitswesen an sich emittiert mehr Treibhausgasemissionen als alle Flugzeuge und Schiffe zusammen. Das ist einfach verrückt, wenn man sich das vorstellt. Und befindet sich ungefähr in der Größenordnung als Ländervergleich, was Russland jedes Jahr an Emissionen ausstößt.
Das ist Wahnsinn.
Das Traurige daran ist, dass es ja so eine Art abwärtsgerichtetes, negatives Perpetuum mobile ist. Also das Gesundheitswesen führt dazu, dass sich die Erde immer mehr erhitzt. Dadurch gibt es immer mehr gesundheitliche Folgen, immer mehr Patienten, die auch versorgt werden müssen. Dadurch entstehen noch mehr Treibhausgase, die dann eben zu noch mehr Schäden führen. Deswegen müssen wir auch was unternehmen, ne? Wir sind irgendwo alle mal Ärzte und Ärztinnen geworden, aus dem Grund der Gesundheit und dem Menschen zu dienen. Und eigentlich ist es so, dass wir momentan durch unsere Arbeit auch große gesundheitliche Schäden verursachen. Deutschland als Land angesehen hat jetzt so ungefähr 1,8-2% an dem Ganzen. Was natürlich auch völlig selbsterklärend ist, ist, dass Industrienationen deutlich mehr Treibhausgase emittieren, auch im Gesundheitssektor, als jetzt andere Staaten, die, also Indien zum Beispiel oder Indonesien, die verbrauchen oder stoßen fast keine CO2-Äquivalente aus. Im Gegensatz zu natürlich Europa, Amerika, Japan und so. Genau. Wenn man sich so diese ganzen Zahlen reinzieht, fragt man sich natürlich als Anästhesistin oder Anästhesist, wo stehen wir jetzt? Also was kann ich konkret unternehmen? Und um das rauszufinden, also das ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil es riesige Unterschiede gibt innerhalb der Kliniken. Das kennt jeder von uns, der schon mal die Klinik gewechselt hat. Also ich war in einer Klinik, da haben die eigentlich nur Narkosen mit volatilen Anästhetika gemacht. Da gab es eigentlich gar keine TIVAs. Und jetzt bin ich in einer Klinik, in der über 90% TIVAs gemacht werden. Also da fällt schon mal der Vergleich relativ schwer. Es gibt eine riesige Studie aus England, aus dem Gesundheitssystem, aus dem NHS, die für sich behauptet, dass sie die beste Studie sogar auf diese Art und Weise ist. Die ist 21 im Lancet publiziert worden. Und da haben die eben gesehen, dass die Energie, die aufgewendet wird, um das Gebäude klimatisieren, also zu wärmen oder runterzukühlen, dass die den größten Anteil hat an den Emissionen. Und die Hälfte davon machen die Anästhesiegase aus. Also da kann man schon mal sehen, wenn man sich solche Zahlen anguckt, dass wir da doch einen sehr großen Impact haben. Generell, wenn man jetzt so auf ein OP guckt, im OP-Bereich machen wir wahrscheinlich so ungefähr auch 50% der Emissionen oder sogar noch mehr aus zum Teil, je nachdem, an welcher Klinik man da ist und so weiter.
Aber diese klinikspezifischen Unterschiede jetzt unabhängig oder nicht nur auf den Klimawandel oder auf die CO2-Emissionen gesehen, finde ich jedes Mal krass, weil die eine Klinik sagt, es geht nur so, die andere, es geht nur so. Und wenn man in beiden mal gearbeitet hat, sieht man, naja, am Ende geht beides.
Ja, und so als kleinen Anhaltspunkt kann man sagen, wahrscheinlich bewegen wir uns da so in einem Bereich von einem Drittel der Emissionen, die durch ein Krankenhaus verursacht werden, fallen eben auf uns zurück. Also
auf eine Fachrichtung, ne? Also oder mit Intensivmedizin vielleicht, die Internisten da auch noch ein bisschen mit im Boot, aber ja.
Und klar, das wird eben durch die volatilen Anästhetika, dann durch unsere energiehungrigen Geräte ist es begründet, durch klimatisierte Räume und auch das ganze Material, was wir verwenden, wie das halt alles hergestellt, verpackt, einmal Artikel und so weiter. Das sind so die größten Faktoren. Die Frage ist jetzt natürlich, warum sind diese volatilen Anästhetika so klimaschädlich? Das finde ich auch total spannend. Ja, Substanzen, die wir da einsetzen, sind Fluorkohlenwasserstoffe oder Fluorchlorkohlenwasserstoffe, also FKW und FCKW. Und jeder, der schon ein bisschen älter ist, der kann sich ja daran erinnern, dass wir das früher auch in den Deodosen und sowas hatten und in Kühlschränken.
Und das Ozonloch war damals immer das Thema.
Und da ist das Ozonloch entstanden dadurch. Dann wurde es irgendwann politisch weltweit verbannt, außer im Gesundheitssystem. Und da ist dann so, ja, hier geht es um Gesundheit, hier müssen wir das noch einsetzen. Und ehrlich gesagt ist das auch genau der Punkt, an dem ich mich selbst auch ertappt gefühlt habe, damals, als ich auf das Thema gestoßen bin, weil ich immer dachte, hey, wir sind hier doch in der Klinik, wir machen den ganzen Tag irgendwas für die Menschen. Das, was wir hier so tun, das hat natürlich seine Berechtigung und wir helfen damit der Gesundheit der Menschen. Und habe das einfach alles damit gerechtfertigt, aber so ist es einfach nicht, ne?
Jetzt muss man natürlich fairerweise zu den Leuten damals sagen, als die FCKWs in Kühlschränken und in Spraydosen verboten wurden, damals hatten wir das Propofol zumindest noch nicht flächendeckend, ne?
Das stimmt, ja.
Also das heißt, diese Alternative auf dem Silbertablett, die wir heute haben, die war Ende der 80er, Anfang der 90er einfach so nicht da. Ja. Aber deswegen müssen wir das Problem heute ja auch nochmal neu denken. Oder sollten wir das nochmal neu denken?
So ungefähr 5% der Emissionen des Gesundheitssystems werden eben durch diese volatilen Anästhetika verursacht. Also wenn du in die OP-Säle kommst und da eine Gasnarkose läuft, auf wie viel Liter Flow ist denn das Gerät dann eingestellt meistens? Hast du da ein Gefühl dafür?
Also wie es generell eingestellt ist oder wie ich es einstelle? Oder
wie es generell eingestellt ist. Also wie du machst es natürlich vorbildlich, denke ich.
Ja, ich versuche das tatsächlich. Ich versuche mich da zusammenzureißen. Tatsächlich ist eine häufige Einstellung, die ich sehe, 40% Sauerstoff, 1 Liter Flow. Ja. Damit sind wir auf jeden Fall nicht im Minimal Flow Bereich. Vielleicht gerade so im Low Flow Bereich. Aber wenn da Gas drüber läuft, auf jeden Fall zu viel und mehr als man braucht.
Also ist ja auch klar, je höher der Flow, desto höher der Gasverbrauch. Und wenn man jetzt mal sagt, man hat eben so eine 1-Liter-Narkose vom Flow her gesehen und macht das 6 Stunden lang, dann würde das beim Sevoflurane eine gefahrene Autostrecke von 38 Kilometer entsprechen. Mhm. Oh, gut, da kann man sagen, das geht ja noch, aber beim Desfluran ist es wirklich verblüffend. Das sind es über 1800 Kilometer. Ne? Ja. Das ist ungefähr eine Strecke, wie wenn wir jetzt in Hamburg ins Auto steigen und nach Neapel fahren in Italien. In 6 Stunden.
Ja. Also musste schon ordentlich aufs Gas treten.
Ja. Das halbiert sich natürlich zum Glück, wenn man dann tatsächlich eine Minimal Flow Narkose macht. Aber auch selbst da ist es beim Desfluran sind es halt eben noch fast 900 Kilometer. Also von hier nach Bern in 6 Stunden. Beim Sevofluran sind es nur 20 Kilometer. Das ist, würde ich sagen, noch vertretbar. Aber da, deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir uns hier das Desfluran mal genauer angucken.
Ja, besonders, weil wenn man sieht auch, wie Desfluran von einigen Kollegen und Kolleginnen auch verwendet wird, weil gerade wenn man es nimmt, ist es ja immer dieses schnell rein, schnell raus,
ja,
für kurze Narkosen. Und das bedingt ja noch höhere Flows, um es schnell rein und schnell raus zu kriegen. Das, ja, heißt, meistens ist die Strategie bei der Desfluran-Narkose ja sogar noch zusätzlich eine eher schlechte. Ja. Nur um das dann zu ergänzen, dann können wir uns kurz einmal austauschen. Wie sind denn deine Minimal Flow Einstellungen? Ich weiß eigentlich, man macht das individuell nach Patient, aber jeder hat doch so seine Hausnummern. Kannst du das preisgeben? Wie machst du es, wenn du denn Gas einsetzen musst?
Genau, ich versuche es auf jeden Fall mit 0,5 Liter pro Minute. In den allermeisten Fällen geht das so. Mhm. Und dann setze ich die Sauerstoffwerte so auf 60-70%.
Ja,
genau. Damit fährt man meistens gut.
Wenn man ein gutes Schlauchsystem hat, dann kann man ja tatsächlich einfach den Sauerstoff auf 100% lassen und dann nur das ersetzen, was an Sauerstoff rausgeht, also die 250 bis 300 Milliliter, die so ein Erwachsener verbraucht. Meine Erfahrung ist, dass das mit den meisten Schlauchsystemen nicht funktioniert. Und dann bin ich auch ganz ähnlich wie du. Ich hätte jetzt gesagt, meine Hausnummern sind 055, 055. Mhm. Ein bisschen drüber, aber wenn ich was sagen müsste, was für die meisten Patienten funktioniert, dann würde ich sagen, das.
Und zwar, jeder von uns kennt ja diese Desfluran-Flaschen, die zum Auffüllen verwendet werden. Und da entspricht eine Flasche einem CO2-Äquivalent von 900 Kilogramm. Also das ist fast eine Tonne CO2, die in so einer Flasche Desfluran drin steckt. Also wenn man das verbildlichen will, dann ist das so ein Würfel von 8 Metern Kantenlänge, um eine Tonne CO2 zu verstoffwechseln, müsste eine Buche 80 Jahre lang wachsen.
Okay.
Man könnte mit einer Tonne CO2 3800 Kilometer Flugzeug fliegen, also in einem vollbesetzten Flugzeug. Und wenn man jetzt mal guckt, was der Bundesdeutsche als Durchschnitt pro Jahr verbraucht, dann sind das so 9 bis 10 Tonnen ungefähr als Privatbürger.
Okay, das heißt im Endeffekt fast 100 oder 90 Leute stecken in einer Flasche.
Nee, 9 Flaschen pro Person.
9 Flaschen, ja, okay, siehst du?
Ja, genau.
Vielleicht hätte ich doch Bier statt Kaffee nehmen sollen. Ja.
Aber, und jetzt kommt der Clou, das ist mitunter der Grund, dass du als Anästhesist, Torben, einen CO2-Abdruck nur allein für dein Berufsleben von ungefähr 17 Tonnen hast. Das heißt, diese 8 Stunden oder 10, oder wahrscheinlich machst du 12 Stunden am Tag, die du bei der Arbeit bist, verbrauchst du doppelt so viel wie ein Bundesbürger. Plus nochmal deine privaten 9 Tonnen. Also wir Anästhesisten haben einfach einen unfassbar schlechten CO2-Fußabdruck. Genau. Ich hatte mal den Spaß gemacht und mir in meiner alten Klinik mal geguckt, wie viele Flaschen Desfluran die in dem 600-Bettenhaus jährlich bestellt haben. Und das waren um die 70 Flaschen. Also 70 Tonnen CO2 haben die da nur durch Desfluran halt jedes Jahr gebraucht.
Krass.
Ja, da muss man viele Buchen pflanzen, um das zu kompensieren.
Sevofluran und jetzt, wenn man auch intensivmedizinisch denkt, Isofluran, stehen ein bisschen besser da oder so ein ganzes Stück besser, hast du gesagt. Ne?
Genau, die stehen deutlich besser da. Ja, richtig. Da hab ich ehrlich gesagt auch keine guten Daten gefunden, wie viel Kilo CO2-Äquivalent da in den Flaschen drin ist.
Mhm.
Aber es ist deutlich, deutlich geringer. Und wenn man die Wahl hat zwischen einer Sevofluran oder Desfluran, Isofluran Narkose, dann sollte man auf jeden Fall sich nicht für Desfluran entscheiden. Also am besten für das Klima sozusagen ist Sevofluran oder am wenigsten schädlich, sagen wir so. Und dann kommt Isofluran, das ist fast 5-mal so schädlich. Und Desfluran ist schon 200-mal so schädlich wie Sevofluran.
Ich habe in der Klinik oder wir haben in der Klinik ja tatsächlich noch Lachgas. Und Lachgas ist zwar nicht ganz so schädlich wie Desfluran, aber bei Lachgas hat man in der Narkose einen höheren Turnover sozusagen. Also man hat noch einen höheren Verbrauch. Und damit kommt Lachgas dem Desfluran schon beträchtlich nahe bei längeren Narkosen. Und da man mit Lachgas ja auch niemals alleine Narkose machen kann, jetzt mal so richtige Narkose vom Kreißsaal als Anästhetikum mal abgesehen, ist es ja immer nur ein Zusatz. Und deswegen steht Lachgas eigentlich ganz beschissen da. Und was man von Klimaaspekten sagen muss, muss man einfach sagen, kein Lachgas verwenden. Es ist ersetzbar durch andere Stoffe. Also man braucht es nicht zwingend für eine Narkose. Und es hat einen ordentlichen Abdruck, was das Klima angeht.
Fällt dir eine Indikation für Desfluran ein?
Eine Indikation für Desfluran, ja. die ich nicht mit Sevo oder was andere machen kann?
Ja.
Nein, fällt mir nicht ein, ehrlicherweise.
Gibt's nicht, ne?
Nee. Also ich habe das mit vielen Kollegen und wir haben das auch in der Abteilung bei uns im Krankenhaus schon diskutiert. Und auch diese schnelleren An- und Abflutzeiten, muss man sagen, am Ende muss der Anästhesist ein bisschen besser aufpassen. Aber wenn du das Sevofluran entsprechend früher ausmachst, kriegst du ja die gleichen Aufwachzeiten hin. Die sind ja gemessen von, wir machen beides gleichzeitig aus und gucken, welcher Patient schneller wach ist. Und dann ist das Desfluran überlegen. Glaube ich sofort. Ja. Aber dann mache ich das Sevo halt früher aus. Halt, wenn sie die Faszie zu haben und nicht erst die Hälfte der Hautnaht schon fertig sind. Je nach OP und nach Operateur, das wissen wir alle.
Ja.
Aber ich sehe auch keinen Grund, warum man Desfluran braucht. Ich sehe auch keinen Grund, warum man Lachgas braucht. Ja.
Manchmal taucht das noch in SOPs auf, bezüglich Adipositas. Da gibt es aber auch mittlerweile Studien, selbst mit Tiva, die das einfach widerlegen. Ne? Da hast du manchmal dann schnellere Aufwachzeiten von 1 bis 2 Minuten. Die spielen aber im klinischen Alltag meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle.
Und da auch diese Aufwachzeiten, die sind ja, das ist ja so multifaktoriell, das liegt ja nicht nur am Hypnotikum. Ich meine, Da haben wir gerade bei Adipositas ja trotzdem auch noch die Opiateinwirkung. Welches Opiat verwenden wir? Wann stellen wir es aus? Also das ist ja auch multifaktoriell.
Ja.
Genau, dass wir da nur durchs Desfluran wirklich Zeit generieren, glaube ich auch nicht. Ist denn das Propofol klimatechnisch besser? Also ist es wirklich, also da kann man ja auch viel philosophieren, man braucht Perfusorspritzen, das muss hergestellt werden, das Propofol. Kannst du da was zu sagen?
Genau, also da gibt es Untersuchungen dazu, sogenannte Lifecycle Assessments, in denen die eben geguckt haben, von der Herstellung bis am Ende der Verwendung, also im Abfall oder dann in der Abluft, wie viel CO2-Äquivalente oder Treibhausgasemissionen da anfallen. Und auf dieser Grafik ist es eben so, dass Desfluran natürlich da auch den größten Teil einnimmt und Propofol taucht fast gar nicht auf. Also weil, also jetzt allein als alleiniges Medikament gesehen. Mhm. Ja, wenn man klar natürlich diese Plastiksachen damit berücksichtigt, dann spielt das natürlich eine Rolle, aber es ist für das Klima gesehen doch deutlich, deutlich unter den Treibhausgasemissionen der Gase. Und was man dabei halt berücksichtigen muss, ist allerdings, dass Propofol sehr stark toxisch ist für die Umwelt. Das heißt, Propofol-Reste gehören unbedingt in den Müll und müssen verbrannt werden. Und die dürfen nicht in die Umwelt gelangen, also irgendwie ins Waschbecken entleert werden oder so. Das ist,
ich denke, gerade für Intensivstationen wichtig. Also ja. In meiner MOP hast du ja am Anästhesie-Arbeitsplatz selten Waschbecken in der Nähe, aber auf der Intensivstation gibt es das ja schon in jedem Zimmer meistens. Ja.
Und selbst die Herstellung eben von den Volatilen ist deutlich treibhausgasintensiver. Also nicht nur, dass sie dann am Ende dann in der Abluft ihre schädliche Wirkung entfalten, sondern auch die Herstellung ist und die Verpackung ist deutlich energieintensiver und aufwendiger und verursacht mehr Treibhausgasemissionen.
Ja, okay. Also heutzutage Propofol zumindest in vielen Situationen eine Alternative. Aufs Sevo kann man sich vielleicht noch einigen, wenn man sagt, man braucht ein volatiles. Aber das Desfluran sollte man auf jeden Fall meiden.
Ja.
Ich glaube, das ist die richtige Stelle, einmal zu sagen, wenn man tiefer in dieses Thema einsteigen will, dann gibt es den wunderbaren Podcast Hyperkapnie, wo sich Ferdi und Charlotte nur damit beschäftigen und das auch nochmal viel dezidierter, als wir das hier können, aufdröseln. Absolute Hörempfehlung haben wir schon häufiger gemacht. Und wer in das Lachgas-Thema einsteigen möchte, die Jungs von den Young Urban Anesthesiologists haben in der Januarfolge, es ist Folge 42, das habe ich mir gemerkt, liebe Grüße Ingmar, haben Paula und ich mit Ingmar über Lachgas gesprochen und da haben wir diesen Treibhausgas-Effekt auch einmal beleuchtet in der Folge.
Genau, das kann ich nur unterstreichen. Was mir in der Klinik noch aufgefallen ist, ist, wenn man darüber spricht, ob man jetzt Volatile braucht oder nicht und in die Diskussion kommen mit den Kolleginnen und Kollegen, dann sind manche dabei, die ja doch durchaus Argumente haben, warum sie die Volatilen noch brauchen. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass es so einen Widerspruch in der Klinik gibt, wenn man mit Leuten redet und versucht, Argumente für die Volatilen zu finden, ist unsere Intensivmedizin. Auf den meisten Intensivstationen werden einfach Tivas gemacht, ne? Egal welchen Patienten du da vor dir hast, sei es der massiv ausgeprägte septische Schock, Katecholamine, Sky High, sobald der Patient in den OP kommt, der muss eine Gasnarkose kriegen, weil das besser ist fürs kardiovaskuläre System. Und wenn er dann aus dem OP raus ist und wieder auf der Intensiv, dann läuft die Tiva nämlich munter weiter und das ist ein super krasser Widerspruch, finde ich auch. COPDisten auf der Intensivstation sediert mit Tiva und so weiter, genau. Da ja. Scheint es ja dann irgendwie zu funktionieren und anscheinend auch keinen negativen Effekt zu haben. Klar gibt es diese Anaconda-Systeme, aber die sind, glaube ich, auch noch nicht so weit verbreitet, also dass man jetzt Volatile auch auf der Intensivstation verwenden könnte.
Also mein Eindruck von den Volatilen auf Intensivstationen ist, es ist schön, die als Backup zu haben. Es gibt natürlich einige, die sich damit eleganter sedieren lassen. Polytoxikomanen, wo GABA einfach maximal abgestumpft ist und aber auch Weaning-Versager, die sich vielleicht auch nicht mit Dextor sedieren lassen, weil sie zu bradikat werden darunter. Aber ja. Das sind natürlich ganz ausgewählte Patientengruppen und wie ich schon sage, die, wo andere unsere herkömmlichen Maßnahmen versagen, da kann man das als Backup nutzen. Ja. Das sollte, glaube ich, nicht der erste Pfeil im Köcher sein.
Ja. Falls es doch Leute gibt, die halt unbedingt auf den Einsatz von Volatilen bestehen, auch außerhalb der zwingenden Kontraindikationen, gibt es mittlerweile sogar ein Filtersystem. Contrafluran heißt es, gibt es aber auch von anderen Firmen mittlerweile, da kann man zumindest Sevofluran filtern und sogar zu einem Anteil auch recyceln.
Das ist tatsächlich auch ein Widerspruch, weil das nutzen wir auf unserer Intensivstation, wenn wir Volatile einsetzen, nutzen das in OP leider nicht. Isofluran gibt es auch, da kann man damit auch filtern, kann ich da sagen. Das System von der Firma ist eigentlich ganz nett, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, weil man kann diese Kartuschen, Kohlefaserfilter, die kann man theoretisch in den Müll werfen, also da spricht nichts gegen. Aber die Firma bietet an, dass man die einfach in ein Paket packt und zu denen zurückschickt. Und die bereiten das dann wieder auf und bereiten sowohl die Kohlefaserfilter wieder auf, als wohl auch sorgen für eine fachgerechte Entsorgung von den Volatilen, die da drin sind.
Genau, an dem Punkt wollte ich auch nochmal Werbung machen in eigener Sache. Und zwar haben wir bei der Initiative Klimawandel und Gesundheit, also KLUG, gerade eine Arbeitsgruppe gegründet im Namen Anästhesie. Und da ist die Susanne Koch dabei, die einen der besten, finde ich, deutschsprachigen Artikel geschrieben hat in dem Bereich. Und wir starten ab nächstem Monat mit einer Online-Session. Und da geht es auch in der ersten Folge darum, eben wie man es praktisch schaffen kann, in der eigenen Klinik volatile Anästhetika zu filtern und zu recyceln. Also wie überwinde ich die Hürden sozusagen mit meinen Vorgesetzten? Was für Argumente gibt es? Wie funktioniert das System? Und wie wende ich es halt praktisch an? Wer da Lust hat, dabei zu sein, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Denke mal, den Kontakt könnt ihr in die Shownotes packen, oder? Am besten, genau. Schreibt mir eine E-Mail, dann packe ich euch damit in den Verteiler und schicke euch den Zoom-Link. Das wird auf jeden Fall spannend. Das sind viele Experten dabei, die das auch schon in ihren Kliniken etabliert haben. Und genau, auch zukünftig wird es da dann einfach im Einmonatsturnus interessante Workshops oder Vorträge geben von uns. Eben das erste Mal ist jetzt am ersten Dienstag im September, am 6.9.
Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, wir müssen uns selbst bewusst machen, was wir da tun und was wir da in unserer Rolle als Anästhesistinnen und Anästhesisten tun. Und dann natürlich aus dem Bewusstsein raus Konsequenzen ziehen. Und ich glaube, was wir hier mit dem Podcast machen können, ist das Bewusstsein schaffen oder versuchen, das Bewusstsein zu schaffen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich schon auf die weiteren Gespräche. Wir werden das, wie gesagt, das ist eine kleine Serie. Wir werden da noch ein paar andere Themen aufmachen. Hast du am Ende noch was dir noch am Herzen liegt, was du noch loswerden möchtest?
Ja, ich möchte euch auch für die Einladung danken und die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Und das, was du eben gerade gesagt hast, ist mir eben auch wichtig, dass das Thema Aufmerksamkeit bekommt, weil ich glaube, dass es bei vielen Leuten einfach noch nicht ganz so präsent ist und angekommen. Und wenn man jetzt den IPCC-Bericht aus diesem Jahr gelesen hat, dann ist es jetzt Zeit zu handeln. Also wenn wir eben auf noch einer bewohnbaren Erde weiterleben möchten oder unseren Kindern da eine schöne Zukunft ermöglichen wollen, dann müssen wir jetzt ins Umdenken kommen. Und leider sind unsere Krankenhausstrukturen und das Gesundheitssystem so extrem träge. Ich meine, wir haben immer noch Faxgeräte und alles. Es ist furchtbar. Und jeder, der da irgendwie mit gutem Vorbild vorangeht oder sich engagiert und vielleicht seine Kolleginnen und Kollegen ansteckt, der kann seinen Teil dazu beitragen. Und wir müssen alle ein bisschen achtsamer damit umgehen, mit dem Thema.
Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Julian. Ich sag einfach mal bis nächsten Monat.
Nächsten Monat. Tschüss, Torben.
Und das Codewort für das Interview mit Julian lautet Treibhausgas.